Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Kühle, aber freundliche Wintersonne beschien den Staatsmann von Lidl. Er ist schon zum vierten Mal seit seinem Amtsantritt 1981 in Bonn. Hosni Mubarak kennt Bundespräsident von Weizsäcker. Die deutsch-ägyptischen Beziehungen sind eng und gut, aber trotzdem verbesserungsfähig. Kairo will mehr wissenschaftliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit. An der Spitze der Wunschliste, die Mubarak dem Bundespräsidenten und dem Außenminister präsentierte, stehen aber politische Wünsche.
Ja, und offenbar nicht der Wunsch für demokratische Entwicklungshilfe. Das war eine Aufnahme aus der Tagesschau vom 30. Januar 1986, also vor 25 Jahren. Die aktuelle Kritik an der Berichterstattung aus Nordafrika meint noch nicht einmal die Defizite in der kontinuierlichen Berichterstattung, sondern wie man bei ARD und ZDF aktuell reagiert hat seit über einer Woche. Dazu gleich aus den beiden Häusern Interviews. Und wenn die Schalte klappt, auch nach Kabul zum Korrespondenten, zum Krisenjournalisten Ulrich Tilgner. Und das alles natürlich
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
ARD intern.
Wer in der Öffentlichkeit steht und zudem noch mit Geld aus über 40 Millionen Haushalten finanziert wird, muss damit rechnen, dass er besonders kritisch beobachtet wird. Medienkritik in diesem Lande ist zumeist Fernsehkritik und Kritik an der ARD fokussiert sich tendenziell auf das Erste. Die Nordafrika-Berichterstattung sei zu schwer in die Gänge gekommen, während in Ägypten Historisches passierte, sprach man zum Beispiel bei Anne Will über die innenpolitischen Probleme des Verteidigungsministers oder zeigte in der Soap Rote Rosen, ob Tim einer gewissen Gesa Hoffnung machen solle. Es fehle das journalistische und ethische Gespür und man lasse sich nicht aus der Ruhe bringen, wie zum Beispiel die FAZ kritisiert. Ich freue mich jetzt am Telefon zu haben, den ARD-Chefredakteur Thomas Baumann. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, Herr Wagner.
Sie werden auch die Kritik verfolgt haben. Was ist denn davon Kritik, wo Sie sagen, da können wir mitgehen und was ist Polemik?
In diesem Fall können wir mit dieser Kritik überhaupt nicht mitgehen. Entweder ist sie böswillig oder miserabel recherchiert. Beispielsweise hat die FAZ in ihrer Donnerstagsausgabe, und die FAZ ist ja eine deutsche Qualitätszeitung, berichtet, wir hätten im ARD-Mittagsmagazin am Mittwoch dieser Woche nur einen einzigen Beitrag mit Archivbildern gezeigt.
Sozusagen ein Pflichtstück.
Ja, genau, ein Pflichtstück. Richtig ist, wir hatten ein brandaktuelles Stück unseres Korrespondenten aus Kairo mit Bildern, die wenige Minuten alt war. Wir hatten ein Stück zur Rede Obamas in Washington, einen Beitrag zu Reaktionen in Berlin, ein Stück zur Lage in Jordanien und ein Live-Interview mit unserem Kairoer Korrespondenten. So viel dazu. Das zeigt also, in diesem Punkt, speziell auf diesen Artikel bezogen, war die Information oder die Kritik an uns aus meiner Sicht absolut unzulässig und nicht irgendwie fundiert. Generell, es ist ja nicht nur die FAZ, sondern es sind viele deutsche Medienjournalisten, gibt es die Kritik, wir machten zu wenig. Ich möchte Ihnen einfach sagen, wir haben in den letzten Tagen und nicht erst gestern, vorgestern, sondern bereits ab Freitag letzter Woche insgesamt 4 ARD-Brennpunkte zur besten Zeit um 20.15 Uhr gesendet. Und was sehr viele einfach übersehen, weil sie das Programm auch nicht so beobachten wollen oder können, ist, wir haben x Tagesschau-Extra-Ausgaben gemacht. Wir haben an den Tagen, an denen wir keine Brennpunkte gesendet haben, die Hauptausgabe der Tagesschau um 20 Uhr um mehrere Minuten verlängert. Wir sind reingegangen ins Europa-Magazin, haben dort das Programm komplett umgeschmissen in Bezug in Richtung Ägypten. Wir haben selbstverständlich den ARD-Weltspiegel, wo ohnehin Auslandsberichterstattung erwartet wird von uns, am letzten Sonntag umgebaut. Wir haben auch reagiert in den Talksendungen. Hart aber fair hat am vergangenen Mittwoch selbstverständlich das Thema Ägypten gemacht. Anne Will wird es am morgigen Sonntag ebenso tun. Also insofern vermag ich ganz, ganz schwer nachzuvollziehen, warum diese Kritik berechtigt sein sollte.
Nun ist ja das erste Fernsehprogramm zwar im Fokus der Kritik, aber vielleicht auch nicht unberechtigt, weil das erste natürlich das Hauptprogramm ist und man dort auch Programmunterbrechungen erwartet, wenn denn Wichtiges passiert. Warum sieht man so wenig im ersten tatsächlich außerhalb des normalen Formats Sondersendungen?
Ja, Herr Wagner, man muss einfach dazu sagen, wir sind sehr wohl in der Lage, bei bestimmten Nachrichtenlagen das Programm sofort zu unterbrechen und ganz großflächig reinzugehen. Nehmen Sie das letzte Jahr, als Bundespräsident Köhler zurücktrat, da haben wir binnen weniger Minuten das komplette Programm umgeschmissen und stundenlang über dieses Ereignis berichtet. Ähnlich war es bei 9/11. Nun ist es in Kairo aber anders. Wir haben eine Nachrichtenlage, wo praktisch stündlich ein gewisses Quantum an neuen Informationen hinzukommt, ohne dass sich die Nachrichtenlage komplett ändert. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, man muss einfach sehen, das erste deutsche Fernsehen ist kein Nachrichtenkanal, es ist ein Vollprogramm, das auch andere Publikumsbedürfnisse als Information zu befriedigen hat. Natürlich spielt bei uns gerade in solchen Situationen die Information die herausragende Rolle. Aber wenn wir beispielsweise das Programm unterbrechen würden und würden jetzt großflächig live Bilder vom Tahrirplatz, die ja anliegen, in der Regel über 15, 20, 60 Minuten zeigen. Ich glaube, unser Publikum, das Publikum des ersten deutschen Fernsehens, würde das nicht gutieren. Wir setzen darauf, dass wir lieber bei solchen Entwicklungen Zusammenfassungen, kompakte Zusammenfassungen anbieten und nicht uns sozusagen in einen, ja, ich sag mal so, unübersichtlichen Bilderbrei mit ständigen Wiederholungen begeben. Das ist unser Geschäft nicht. Es gibt ja Nachrichtenkanäle, auch der ARD 1 Extra ist ein derartiges Programm, wo Sie im Viertelstundentakt die neuesten Informationen abrufen können. Und wer lieber die großflächige Live-Berichterstattung hat, der ist im Öffentlich-Rechtlichen auch gut aufgehoben. Bei Phoenix, die Kollegen von Phoenix bieten genau das an. Das heißt also, wir haben hier einfach eine Aufgabenteilung vorgenommen.
Aber dennoch gibt es vielleicht etwas an den Vorwürfen oder an den kritischen Betrachtungen, wo Sie sagen, da müssen wir intern vielleicht optimieren. Eine Krise ist zwar immer wieder neu, aber vielleicht gibt es ja auch Bremssteine im System, denn dass das letzte Wochenende vielleicht nicht ganz optimal gelaufen ist, weiß nicht, wie das bei Ihnen eingeschätzt wurde.
Ja, ich habe auch in Bezug auf das letzte Wochenende kein schlechtes Gewissen. Ich sage das nicht, weil ich hier das System zu verteidigen habe. Aber wissen Sie, wenn Sie dann die Tagesschauen dort, wo die Leute ohnehin die Informationen abrufen wollen, wirklich verlängern, damit sie also statt 2, 6 oder 7 Minuten zu Ägypten mit den wichtigsten Bildern, den wichtigsten Aussagen machen, wenn sie dann Europa-Magazin umstellen, Weltspiegel umstellen, genau die Punkte, wo die Leute auch Auslandsberichterstattung erwarten, dann habe ich schon ganz klar die Ansicht, dass wir uns da an der Stelle nichts vorzuwerfen haben, jedenfalls was die Fläche der Berichterstattung angeht. Und was die Inhalte angeht, sind wir mit unserem ARD-Korrespondenten Jörg Armbruster und mehreren anderen durchaus auch sehr gut aufgestellt. Armbruster ist jemand, der viele Jahre in Ägypten im Einsatz war, der das Land exzellent kennt, der die arabische Welt exzellent kennt. Insofern, wie gesagt, verpufft diese Kritik jedenfalls in meinen Augen.
Nun gibt es ja auch, sagen wir mal, wohlwollende Mitstreiter, sogar Korrespondenten der ARD wie Christoph Maria Fröder. Der hatte nun inhaltliche Probleme mit der gegenwärtigen Berichterstattung. Er lässt sich in einem Interview zitieren, CNN ist es beispielsweise problemlos gelungen, ein 40-minütiges Interview mit El-Baradei zu bekommen, obwohl der unter Hausarrest stand. Wie das? Die sind einfach hingefahren und haben es im Garten hinterm Haus gemacht. Was ich bei ARD und ZDF gesehen habe, waren dagegen Schnittbilder während einer Demo mit begrenzter Aussage.
Ja, wissen Sie, ich kann zum konkreten Fall, was El-Baradei und das Interview angeht, nichts sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Herr Fröder die Umstände, unter denen dieses Gespräch zustande gekommen ist, wirklich kennt. Tatsache ist, dass CNN natürlich an bestimmten Brennpunkten in der Welt personalmäßig wesentlich stärker aufgestellt ist, zahlenmäßig stärker aufgestellt ist. Und ob das bei denen ein Korrespondent gemacht hat oder möglicherweise ein ägyptischer Kollege oder Stringer, der für CNN arbeitet, weiß ich nicht. Also es wird immer irgendwo Leistungen von Häusern geben, in diesem Fall CNN, die vielleicht punktuell an einer Stelle interessanter, besser und aktueller sind als das, was das erste deutsche Fernsehen geboten hat. Es kann aber auch umgekehrt laufen. Schauen Sie, wenn Sie unsere Brennpunkte ansehen, wir haben dann außerordentlich authentische Schilderungen gehabt von deutschen Bürgern, beispielsweise am Donnerstag in einem Brennpunkt von einer deutschen Studentin, die sehr anschaulich live geschildert hat, was sie auf dem Tahrirplatz erlebt hat, wie sie verfolgt wurde in ihre Wohnung, wie sie um ihr Leben gebangt hat und was sie dann gemacht hat, um aus dieser Klemme herauszukommen. Um dieses Interview haben uns gestern oder vorgestern viele beneidet. Es wird immer bei solchen großen Krisen, die über viele Tage hinweg andauern, vorkommen, dass es dann punktuell Leistungen von Sendern gibt, bei denen wir auch sagen, das hätten wir gerne gehabt. Aber so ist das wie im normalen Leben eben auch.
Also Sie sagten, möglicherweise haben andere Sender eine andere Personaldecke. Nun stehen Sie in dem Dilemma, dass zum Beispiel so etwas wie eine Adelshochzeit, die ja schon seit Wochen im Gespräch ist, möglicherweise in der Diskussion einen solch starken Stellenwert bekommt, dass man natürlich mit dem ganzen Technik-Equipment, mit dem Personalaufwand, den eine solche Live-Übertragung mit sich bringt, dass man dann in Relation gezogen wird zur Krisenberichterstattung. Ist da vielleicht dennoch etwas Wahres dran, dass hier möglicherweise durch die plötzliche Krisenberichterstattung da ein Defizit entsteht und
Nein.
das Schwergewicht zugunsten der Adelshochzeit zumindest von außen her zu betrachten ist?
Herr Wagner, da würden, wenn man es so machte, Äpfel mit Birnen verglichen. Eine Hochzeit ist ein Termin, der über Monate vorher feststeht. Da können Sie sich akribisch darauf vorbereiten, können auch mit Personal planen. Bei uns in der ARD, im ersten deutschen Fernsehen, ist es so, dass der Südwestrundfunk in Stuttgart der federführende Sender für Ägypten, für Kairo ist. Und die haben sehr umsichtig gehandelt. Das heißt beispielsweise schon in der letzten Woche, Mitte letzter Woche, haben die bemerkt, aha, da könnte was anbrennen, und haben dann den Kollegen Armbruster sukzessive noch in der letzten Woche um einen weiteren Kollegen verstärkt, in dieser Woche um einen weiteren zweiten Kollegen. Das heißt also, wir haben aus meiner Sicht durchaus sehr, sehr frühzeitig bemerkt, dass da etwas anbrennen könnte, und haben dann entsprechend gehandelt. Was nicht geht, um es deutlich zu sagen, ist, dass wir uns auf jede mögliche Krise, die eventuell unter Umständen irgendwo in der Welt passieren könnte, so einrichten, dass wir dort gleich viel Personal hinschicken. Wir können so viel Personal nicht vorhalten, weil es schlichtweg zu teuer ist. Im konkreten Punkt, was Ägypten angeht, bin ich mir sicher, dass wir mit 3 Korrespondenten jedenfalls bis zum Donnerstagabend ganz gut aufgestellt waren. Jetzt hat die Lage erzwungen, dass wir auch unser Personal in Ägypten reduzieren mussten, weil es einfach für deutsche Journalisten mittlerweile zu gefährlich geworden ist, dort sich sehen zu lassen und im Lande zu verbleiben. Momentan sieht es so aus, als würde der Kollege Armbruster in Ägypten bleiben. Allerdings ist seine Bewegungsfreiheit auch extrem eingeschränkt. Er kann nicht mehr im Studio, das sich in der Innenstadt befindet, arbeiten. Er kann nicht mehr in das Hotel Hilton Ramses, wo er einen ausgezeichneten Blick hatte auf den Tahrirplatz, sondern er hat sich zurückgezogen in andere Teile der Stadt. Und momentan ist es eher das große Problem, vor dem wir stehen, dass wir die Berichterstattung, vor allem eine authentische Berichterstattung eigenrecherchierter Informationen und eigens gedrehter Bilder, momentan jedenfalls nicht gewährleisten können, weil es schlichtweg für westliche Kollegen zu gefährlich ist, sich an die Brennpunkte der Stadt zu begeben.
Weil Sie die Krisenredaktion beim Südwestrundfunk erwähnten, ist das im Prinzip die Redaktion, die Christoph Maria Fröder auch in seiner Kritik formulierte, dass es die nicht gäbe bei der ARD?
Ach, entschuldigen Sie bitte, der Kollege Fröder ist ein wirklich exzellenter Korrespondent und ein verdienter Kollege. Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb er an der Stelle meint, wir hätten da möglicherweise ein Defizit. Richtig ist, die Kollegen vom zweiten deutschen Fernsehen, das ist ein einziger Kanal, haben eine permanente Krisenredaktion beim ZDF. Die sind aber als Haus ohnehin ganz anders aufgestellt. Das erste deutsche Fernsehen wird bestückt von 9 Landesrundfunkanstalten, und beim Südwestrundfunk in Stuttgart, die sind zuständig. Für Ägypten ist es so, dass es dort seit über einer Woche auch ein Krisenteam gibt, das im Prinzip rund um die Uhr den Kontakt hält zu unseren Korrespondenten, die auch ARD aktuell, also Tagesschau und Tagesthemen, mit eigenen Stücken beliefern, wenn unsere Korrespondenten nicht in der Lage sind, eigens gemachte Bilder für die Tagesschau anzubieten. Wir haben einen ARD-Krisenkoordinator beim Westdeutschen Rundfunk, der beispielsweise in den letzten Tagen außerordentlich wertvoll war, als es darum ging, dass wir unsere Leute aus dem Hilton Hotel evakuieren müssen. Das ist eine hochkomplizierte Aktion, die auch nicht ungefährlich ist. Das heißt, wir sind an der Stelle anders aufgestellt als das zweite deutsche Fernsehen, aber mit Sicherheit nicht schlechter. So etwas wie eine Krisenredaktion, die gibt es auch im ersten, die sitzt in Stuttgart und leistet sehr, sehr gute Arbeit.
Meint der ARD-Chefredakteur Thomas Baumann. Ich bedanke mich für die transparenten Informationen.
I never loved nobody fully.
1 Medienmagazin. Und während das Gespräch mit Thomas Baumann eben aufgezeichnet war, kurz vor der Sendung, bin ich jetzt direkt verbunden mit Elmar Thewissen. Er ist der stellvertretende Chefredakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens, zudem Leiter der Abteilung Aktuelles und damit auch für alle Nachrichtenformate verantwortlich. Aber jetzt zurzeit in Berlin erwische ich Sie gerade. Das ZDF überträgt die Goldene Kamera, die Preisverleihung. Sie haben es vielleicht eben noch so im Ohr klingen hören. Es gibt eine permanente Krisenredaktion, ein Vorteil des ZDF, aber kein Nachteil für die ARD. Herr Thewissen, welches Worst-Case-Szenario haben Sie denn jetzt für das Wochenende, zum Beispiel auch für die Goldene Kamera? Denn das letzte Wochenende war ja unter besonderer Kritik der Print- und Online-Kollegen.
Ja, grüße Herr Wagner. Wir haben natürlich unser Lagezentrum seit eigentlich mittlerweile fast 2 Wochen hochgefahren im ZDF. Da sind Kollegen aus verschiedenen Bereichen, die da sitzen und die sind auch im ständigen Kontakt mit den Kollegen, insbesondere in Ägypten. Aber wir haben ja das Problem, genau wie alle anderen Sender, dass die Bilder weniger werden, dass man teilweise Journalisten ja verfolgt hat, außer Landes gewiesen hat. Und wir reagieren darauf, indem wir uns noch etwas breiter aufstellen. Einerseits sind wir in Ägypten momentan weiterhin vertreten, andererseits wollen wir aber auch noch in andere Länder des arabischen Bogens in diese Region gehen in den nächsten Tagen. Es kommt ja eine Morgenmagazinwoche und da wollen wir noch etwas besser aufgestellt sein.
Konnten Sie denn der Kritik in dieser Woche etwas abgewinnen? Stichpunkt zum Beispiel Mubarak-Rede am 1. Februar, da hätte man die kurz anklingen lassen und man hätte die Chance gehabt, sie in voller Länge zu zeigen zum Beispiel.
Ja, ich habe das mit Spannung verfolgt, weil ich das Krisenzentrum ja 2001 und etwas später dann 2003, als der Irakkrieg begann, mit aus der Taufe gehoben habe. Und wir werden immer wieder geprügelt und haben mittlerweile den Eindruck, egal was wir machen was falsch, jedenfalls aus Sicht einiger Kritiker.
Welchen Eindruck haben Sie?
Also ich glaube, dass wir sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Zum einen der Mubarak-Auftritt. Wir haben nicht den Auftrag, einen Despoten 11 Minuten lang live im deutschen Fernsehen zu zeigen, sondern wir haben den Auftrag, sicherlich solch einen Auftritt kurz live zu zeigen und dann auch einzuordnen, aber ihm nicht einfach eine Plattform zu bieten. Wir sind kein Nachrichtenkanal. Wir haben das Glück gehabt, dass es im Heute-Journal passiert und haben auch gleich darauf reagieren können. Wäre es nach dem Heute-Journal passiert, können sich alle Kritiker sicher sein, dass wir dann sehr unmittelbar auch darauf reagiert hätten im Programm.
Vielleicht können Sie uns dennoch so ein bisschen Ihr Krisenmanagement, Ihr besonderes Krisenmanagement, nicht Ihr eigenes, sondern das der Berichterstattung vielleicht mal ein bisschen plastisch machen. Warum stehen zum Beispiel die Korrespondenten auf Balkons oder jetzt nur noch sind per Telefon reingeschaltet, während man zumindest Amateure per Videotelefon sehen kann? Das ist ja auch bei der ARD zum Beispiel so. Ich habe so den Eindruck, beim letzten Golfkrieg wurde man dem Medium TV besser gerecht.
Ich glaube, das Problem ist, dass wir natürlich nicht allein unterwegs sind. Wir haben keine Einzelkämpfer unterwegs, wie manche andere Fernsehanstalten das machen, die weltweit gar keine Büros mehr unterhalten, sondern dann Reporter einfach in ein Krisengebiet entsenden. Meistens Personen, die wenig Ahnung haben von dem, über was sie da berichten, die vielleicht Krisenerfahrung haben, denen es aber auch egal sein kann, ob sie irgendwelche anderen Personen gefährden. Bei uns sind es ägyptische Kameraleute, Techniker, Büroangestellte, die wir haben, da müssen wir darauf achten, dass wir die nicht mit unserer Berichterstattung unmittelbar gefährden, weil die in solch einem Polizeistaat, in einer Diktatur natürlich mit ihren Familien möglicherweise sehr schnell ins Visier des Regimes geraten können. Wir haben trotzdem, meine ich jedenfalls in dieser Ägyptenkrise, durch das Nachschicken von Korrespondenten aus Deutschland an andere Orte, nach Alexandria beispielsweise, aber auch nach Hurghada, haben wir dafür gesorgt, dass wir mehrere Quellen haben, auch Teams, die eben mit Personen aus Europa besetzt sind und dadurch vielleicht nicht so schnell in die Fänge des Regimes geraten können, unter Druck geraten können. Ich glaube, dass wir da sehr verantwortungsvoll handeln. Wir haben parallel dann auch, man kann sagen vielleicht spät, aber immerhin unseren Infokanal umgewandelt in einen Live-Übertragungskanal, wo wir ja Al-Arabiya durchschalten, mit einem Experten das Ganze auch noch kommentieren. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, aber wir sind kein Nachrichtensender, wir sind ein Vollprogramm und jeder, der erwartet, dass wir im Hauptprogramm stundenlang vom Platz der Freiheit übertragen, immer dann, wenn nichts passiert mit vielen Experten, der wird uns wahrscheinlich hinterher dann prügeln, weil wir zu viel Talking Heads haben und wenn wir nur dann draufhalten und stundenlang Gewalt zeigen, dann wird man uns wahrscheinlich hinterher Voyeurismus vorwerfen oder das Anfeuern von Voyeurismus. Ich glaube, wir haben ganz gut ausgesehen, denn mehr Sendeminuten über diese Krise als ARD und ZDF zusammen, glaube ich, mit der entsprechenden Einordnung, haben die anderen nicht bieten können hier in Deutschland.
So, der stellvertretende ZDF-Chefredakteur Ilmar Tiefensen. Und ja, möglichst keine Störung bei der goldenen Kamera wünsche ich Ihnen und natürlich auch uns, weil das bedeutet dann immer Krise, Aufregung und ja, möglicherweise Destabilität. Vielen Dank und einen guten Abend.
Danke auch.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Ulrich Tilgner jetzt zugeschaltet aus Kabul. Ich grüße Sie. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Wagner.
Sie waren ja Nahostkorrespondent, unter anderem auch für das zweite deutsche Fernsehen seit 2008 nicht mehr. Das hatte damals Schlagzeilen gemacht. Sie sind mittlerweile beim Schweizer Fernsehen. Herr Tilgner, ich erwische Sie ja, wie eben besprochen, wie eben gesagt, in Kabul. Sie sind also auch auf Medien angewiesen, die die nordafrikanische Region sozusagen abbilden. Gibt es Kollegen, die es besonders gut machen?
Nein. Einzelne Kollegen können es ja gar nicht mehr schaffen. Es ist ja ein System von Informationen, aus dem man jetzt schöpfen muss. Und da muss man dann schon Schwerpunkte setzen. Man muss irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln, was stimmt, was nicht. Es ist ja so, dass immer wieder irgendwelche Kanäle ausfallen. Korrespondenten haben ja gar nicht mehr die Chance. Also ich möchte nur ein ganz plausibles Beispiel geben. Wenn Sie auf dem Platz jetzt in Kairo sind, dann haben Sie nur die Menschen um sich herum. Sie wissen überhaupt nicht mehr, was passiert. Sie können ja bei dem Lärmpegel nicht einmal mehr telefonieren. Das ist das Problem. Sie brauchen sehr, sehr unterschiedliche Informationen und dann brauchen Sie extrem gute Informanten.
Sie kennen ja die Region Kairo auch sehr gut. Sie sind im Irak gewesen, Sie sind im Iran unterwegs und müssen da auch mit geheimdienstlicher Beobachtung rechnen. Was machen Sie möglicherweise anders als konventionelle Korrespondenten?
Das Entscheidende scheint mir zu sein, dass man einen sehr guten Draht zu Studenten, zu Intellektuellen hat, die wissen, was die Bevölkerung möchte. Denn es ist ja so, jetzt hat die New York Times geschrieben, dass der amerikanische Geheimdienst, also die CIA, schon Ende vergangenen Jahres gesagt hat, in Ägypten passiert etwas. Man muss merken, wenn die Stimmung umschlägt. Und das kann man ja nicht nur allein merken, sondern es braucht Menschen, die sagen, ja, da ist etwas. Die Studenten machen mobil oder die Leute sind bereit, auf die Straße zu gehen. Das ist immer das Entscheidende. Und daraus können sie dann ihr Verhalten ableiten. Was muss man tun? Wo muss ich sein? Wo muss ich hingehen? Also das ist nicht ganz einfach. Aber noch einmal, ich glaube, ohne elektronische Medien kann heute kein Journalist mehr arbeiten. Also das Entscheidende ist immer, dass Sie ein gutes Telefonnetz haben, ob das jetzt ein Satellitentelefon ist, und dass Sie Internetzugang haben. Denn mehr und mehr Informationen kommen ja aus dem Internet. Wenn man wissen will, was die Leute heute in Kairo denken, dann muss man eben aufsehen, was da im Internet platziert wird. Dort wird berichtet, wo Polizisten aufmarschieren, was die Armee macht jetzt in Kairo. Das kommt im Sekundentakt. Da können Sie ja als Journalist gar nicht mehr dagegenhalten. Also Sie müssen diesen Strom sich nutzbar machen und dann müssen Sie versuchen herauszufinden, das scheint richtig zu sein und das darf man dann oder das muss man dann auch berichten.
Weil diese Telefonleitung zu Ihnen nach Kabul besonders anstrengend ist momentan beim Zuhören, aber ich Sie nicht ohne diese Frage entlassen will, sei sie jetzt als letzte gestellt, Herr Tilgner. Wenn Sie jetzt so die Nachrichten verfolgen, Mubarak tritt als Parteichef zurück, das sind natürlich alles Meldungen, die unmittelbar die Entwicklung in Kairo anbelangt, aber Sie sitzen in Kabul, Sie haben Kontakt in den Iran. Wohin das zumindest, was sagen Ihre Quellen, wird diese ganze Entwicklung im nordafrikanischen Raum hingehen? Worauf bereiten Sie sich vor?
Ja, das Entscheidende ist ja, wird die Auseinandersetzung mit Iran sich weiter zuspitzen oder wird die ganze Region jetzt erst einmal Atem holen müssen? Wird es sich Reformen doch geben in den autoritären Golfstaaten, also in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Und wird von da aus der Atomkonflikt um Iran in den Hintergrund geraten? Denn eines ist ja klar, wenn in Ägypten das Regime Mubarak zusammenbricht, also wenn Mubarak flieht, wie es die Demonstranten wollen, dann könnte es eine Kettenreaktion geben, aber sie wird nicht den Golf erreichen. Da wird es politische Veränderungen geben, die ganz, ganz langsam erst zu spüren sind.
Ulrich Tilgner, Korrespondent für das Schweizer Fernsehen, für uns jetzt hier am Telefon, am Radio 1 Medienmagazin Telefon. Vielen Dank und ja, weiterhin das wachsame Auge und das Ohr am Puls der Krisen. Vielen Dank. Wiederhören. Sie haben es gerade gehört von Ulrich Tilgner. Einer allein kann es eigentlich heute gar nicht mehr schaffen, zu berichten als Krisenjournalist, als Krisenkorrespondent. Und dennoch hat sich der Journalist Richard Gutjahr aufgemacht auf eigene Faust nach Kairo. Er arbeitet unter anderem für den Bayerischen Rundfunk. Und er hat dort in Kairo mit Twitter und Weblog die Weltöffentlichkeit informiert von den Ereignissen in Kairo. Man konnte das manchmal sogar im Minutentext, im Minutentakt live verfolgen. Er hat sich also nach Kairo aufgemacht. Ich fragte ihn vor der Sendung per Voice-over-IP, warum er sich diesen Auftrag überhaupt gegeben hat.
Man muss sich das so vorstellen. Ich war am Freitag den ganzen Tag vor dem Fernseher gehangen und ich konnte gar nichts mehr anderes tun. Ich musste sehen, was in Kairo passiert. Und Al Jazeera hatte bisweilen nicht besonders gut berichtet, aber seit Freitag hatten die dann richtig Gas gegeben und die haben richtig klasse berichtet. Das hat mir als Journalist sehr imponiert, was die da mit den wenigen Mitteln auf die Beine gestellt haben. Dann ging es aber los. Dann kam der Bericht, dass das Internet abgeschaltet wird. Dann wurden die Handynetze am Samstag abgeschaltet und am Sonntag auch noch Al Jazeera. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, nee, das kann nicht sein. Also man braucht doch irgendwie Nachrichten aus diesem Land. Und ich war gerade in Israel, als ich an diesem Wochenende und Luftlinie zur Grenze waren es gerade mal 100, 150 Kilometer. Und da hatte ich irgendwie den Drang gesagt, Mensch, dann fahr doch selber runter. Erst wollte ich mit dem Auto fahren, aber dann hörte ich, dass die Grenzübergänge im Süden Israels gesperrt waren nach Ägypten. Und dann habe ich erfahren, dass es noch einen Flug gibt, und zwar einen Flug, um Israelis aus Ägypten rauszuholen. Und diese Maschine ist natürlich von Israel aus erstmal reingeflogen. Und da habe ich mich dann drum gekümmert, dass ich den Flug rein noch bekomme.
Das ist ein sehr privates Ziel, aber journalistisch hattest du irgendwie das Gefühl, dass man es letzten Endes vermarkten, verwerten kann?
Darum geht's doch gar nicht. Also vermarkten oder verwerten ist in so einer Situation, das steht so fern ab von jeder Motivation. Ich weiß nicht, Sie sind doch auch Journalist. Ich weiß nicht, ob Sie da immer erst ans Geld denken. Ich denke an die Geschichte. Und ich hatte einfach das Bedürfnis und das Gefühl, und noch einmal, ich war 100 Kilometer von der Grenze entfernt. Ich musste dahin.
Bei 3.500 Euro Roamingkosten überlegt man doch bestimmt, ob man das irgendwie refinanzieren kann.
Ja, aber das sagt sich so schön aus Ihrem Studio in Berlin oder Potsdam. Ich wusste ja noch gar nicht, was für Kosten auf mich zukommen. Ich wusste ja nicht, ob die Handynetze wieder funktionieren oder ob ich im Hotel vielleicht sogar freies WLAN habe. Noch einmal, die Geldfrage, da muss man unterwegs sehen, was geht nicht. Dass es nachher 3.500 Euro Roaminggebühren geworden sind, das konnte ich zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht wissen.
Aber letzten Endes hat es ja insofern geklappt, als die Medien tatsächlich auf Sie aufmerksam geworden sind. Und Sie waren also in den unterschiedlichsten Bereichen zu hören. Man hat über Sie gelesen, die Twitter-Follower explodierten geradezu. Wenn Sie jetzt zurückblicken, hat sich's dann außer dabei gewesen zu sein, als Journalist und Erfahrung gesammelt zu haben und vielleicht ein bisschen genauer zu wissen, was da abläuft, auch für die journalistische Selbstvermarktung, ich sag's nochmal, gelohnt?
So wie Sie die Frage formulieren mit den Worten, es hat ja auch geklappt, dass die Medien auf Sie aufmerksam geworden sind. Ich weiß nicht, was Sie mir damit unterstellen wollen, aber es ging mir nie darum, dass Medien auf mich aufmerksam werden. Ich wollte den Leuten, die Interesse daran hatten, was in Ägypten gerade wirklich los ist, denen wollte ich einfach beschreiben, was ich dort mit meinen eigenen Augen sehe. Und nachdem die klassischen Medien oft auch sehr aus der Distanz berichten mussten, weil die natürlich mit ihrem Apparat und mit ihren Kameracrews dort immer aufgefallen sind und immer einer Verhaftung befürchten mussten, habe ich mir gedacht, kann ich undercover vielleicht den Leuten Augen und Ohren leihen und auf meinen kleinen bescheidenen Möglichkeiten einfach eine zusätzliche Stimme geben. Und dass dann später irgendwelche großen Medien versucht haben, mich zu interviewen oder so etwas, natürlich, da sagt man nicht nein, wenn die Tagesschau anruft, aber das war nie das Ziel. Ich wusste doch auch, dass die Tagesschau dort unten eigene Leute hatte.
Ich will Ihnen gar nichts unterstellen. Es war nur zu lesen, dass Sie den neuen Typ Journalist verkörpern, der eben sozusagen sich selbst aufmacht, nicht wartet, dass er Aufträge bekommt, der mit einem transportablen Equipment auch ziemlich unabhängig ist und eine ganz andere Sicht vermittelt als tatsächlich jemand, der als Korrespondent auf irgendeinem Balkon steht und die Vogelperspektive hat. Letzten Endes für den Betrachter war, ich nehme ich mal jetzt damit auch mit ein, Ihre Darstellung per Twitter und Blog eine sinnvolle Ergänzung, aber es gab auch das Phänomen, dass Dietmar Ossenberg vom ZDF, der die Rede von Mubarak schon im Vorhinein kannte, die Analyse schon bevor sie stattfand, dem Fernsehzuschauer im Heute-Journal gab.
Mubarak wird heute Abend eine Rede halten oder es wird eine aufgezeichnete Rede ausgestrahlt werden. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel mehr daran. Mubarak wird als Präsident nicht mehr antreten. Das wird im September sein.
Wird es den Demonstranten, die ja immer noch zusammen sind auf dem Platz der Befreiung, wird denen das reichen, dass er in Aussicht stellt, in 7 oder 8 Monaten vom Amt abzutreten?
Bestimmt nicht. Aber das ist genau der springende Punkt. Wenn Mubarak erklären würde, heute, morgen, übermorgen, er trete sofort zurück, dann wäre es wahrscheinlich ungeheuer schwierig, hier einen demokratischen Prozess einzuleiten. Es ist ja noch nicht einmal klar und nicht ausgeschlossen, ob nicht wieder bei einer Rücktrittserklärung, bei einer sofortigen Rücktrittserklärung, wieder Chaos hier ausbrechen würde. Also eine ungeheuer schwierige Situation.
Also das ist so eine Geschichte, wo man dann als Beobachter, der sieht, was sie twittern, der Fernsehen sieht, der Radio hört, der auch vielleicht noch die Agenturen hat, dann für sich immer wieder neu entscheiden muss, welcher Quelle vertraut er mehr.
Ja, Jörg, aber weil du dieses Beispiel gerade angesprochen hast. Herr Ossenberg meldet im Heute-Journal, habe ich über Twitter jedenfalls erfahren, dass es Jubel gab nach dieser Rede.
Ja, das können wir uns auch gleich mal anhören.
Also, wir haben den Jubel vom Tahrirplatz bis hierher gehört, obwohl es doch fast 3 Kilometer von hier entfernt ist. Wir werden es abwarten müssen. Diese erste spontane Reaktion gibt Hoffnung, dass es hier zu einem Konsens kommen könnte.
Ich weiß nicht, woher er diesen Jubel hatte. Ich stand mitten unter den Mengen. Ich weiß nicht, ob er von welcher Stadt er aus berichtet hat. Aber da wurde nicht gejubelt. Da flogen die Schuhe. Es schlug in kürzester Zeit in Wut um, die Atmosphäre dort. Und jetzt kann Herr Ossenberg mit seinen Agenturen und mit seinem Apparat und so weiter und obwohl er die Rede vorab kannte, da hört es halt für ihn auf. Und ich habe ja nie behauptet, dass ich die Rede vorab kannte. Ich habe nie behauptet, dass ich irgendwie dort mehr Wissen irgendwie anhäufen kann, als dass die Kollegen aus den Studios können. Ich kann einfach nur meine Augen und meine Ohren aufmachen. Mehr kann ich nicht tun. Und diesen Informationsvorsprung, den hatte ich dort halt einfach nicht. Trotzdem war ich schlau genug zu wissen, wann die Lage kippt und wann ich da raus muss. Und das habe ich auch getan und ich halte das auch für nach wie vor die richtige Entscheidung.
Wie haben Sie sich denn orientieren können auf diesem Platz? Also ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, ich bin da so in einem Pulk von 1 Million Menschen, um mich herum sind vielleicht 20, die ich ansprechen kann. Wie kriegt man das Gespür für das Ganze?
Indem man sich eben nicht nur 10 Minuten dort mit einem Kamerateam aufhält und sobald man seine Bilder hat, wieder zurückfährt, sondern indem man da einfach 2, 3 Stunden, meinetwegen auch die ganze Nacht kampiert. Und das habe ich getan. Und ja, ich nehme mir, oder ich bin so selbstbewusst zu sagen, ich glaube, ich habe dort einen ganz guten Eindruck auch über die 20 besagten Leute hinausgewonnen.
Hm. Sie haben dann eine interessante These gepostet, die ja heißt, das sei nicht so die Facebook-Revolution, mehr die Handy-Revolution. Nun ist ja Handy ein sehr weiter Begriff, man kann damit telefonieren, aber auch Facebooken. Welche Hauptanwendung haben Sie denn mit dem Handy beobachten können?
Also die Handys, auch hier gehen sie wieder aus ihrer Deutschland-Perspektive aus, wo auf jedem zweiten Tisch ein iPhone liegt. Ich habe dort kein einziges Smartphone gesehen. Die Leute haben alle noch diese alten Klapp-Handys, mit denen man fotografieren kann, aber nicht sehr viel mehr. Deswegen halte ich diese Facebook-Analyse für zum Teil richtig. Internet ist dort sehr weit verbreitet, also arabische Länder mit am meisten, allerdings eben noch nicht auf dem Mobilgerät. Und als es dann zumindest auf die Proteste zuging, wurde also aus dieser sogenannten Facebook-Revolution dann doch eher eine Handy-Revolution, auch nach der Rede von Mubarak. Griffen die alle zu ihrem Handy und gingen nicht an ihren Computer, zumindest nicht auf den Platz selber. Und insofern muss man das ein bisschen relativieren. Was mir in der ganzen Diskussion ein bisschen zu kurz kommt, ist die Bedeutung der Fernsehsender Al Arabiya und vor allem Al Jazeera. Man kann dort sehen, dass in Kairo fast auf jedem zweiten Balkon eine Satellitenschüssel steht. Und ich glaube, dass die Bilder, seien sie jetzt von Handykameras geliefert oder von anderen Dingen, aber erst über die Ausstrahlung auf Al Jazeera die eigentliche Kraft entfaltet haben.
Soweit Richard Gutjahr in einem vorab Voice-over-IP-Interview vor der Sendung. Und er erwähnte ja eben Al Jazeera, aber auch Al Arabiya. Die haben jetzt inzwischen, das zeigt die verwirrende Nachrichtenlage, den Rücktritt des ägyptischen Präsidenten Mubarak als Parteivorsitzenden dementiert. Also da gibt es offenbar einiges Wirrwarr um diese Meldung. Wir werden sie in den Nachrichten bei Radio 1 natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Und wenn Sie sich fragen, gab es denn nur Kairo, Ägypten, Tunesien und so weiter, Krisenjournalismus aus dem Blickwinkel des Medienmagazins? Natürlich nicht. Es passiert immer mehr, als tatsächlich hier in diese Sendung passt. Davon haben Sie sich auch in dieser Sendung überzeugen können. Das ist sehr geballtes Wort. Haben Sie Verständnis dafür? Gleich gibt es ja die Dancehall mit Admiral Taff. Ich möchte Sie aber dennoch mit dem konfrontieren, was im Monat Januar durch den Rost gefallen ist, weil 60 Minuten auch eben nur 60 Minuten sind. Herr Pehler und Dani Fiene haben sich wieder die Mühe gemacht und vier interessante Themen herausgesucht.
Hallo Berlin, ich bin Dani Fiene.
Hallo Brandenburg, ich bin Herr Pähler und wir nehmen Sie jetzt mit in den Dschungel.
Ganz Deutschland scheint sich im Januar mit dem Dschungelfieber angesteckt zu haben. RTL fuhr mit der fünften Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus Rekordquoten ein. Im Schnitt schauten 7,4 Millionen Zuschauer zu.
Zum Vergleich, die letzten zwei Staffeln schafften es im Schnitt auf 4 bis 5 Millionen Zuschauer.
Warum wollten denn in diesem Jahr so viele sehen, wie Soap-Schauspieler und Exat1-Frühstücksfernsehmoderator Per Kusmak sich durch die Prüfung quälte und am Ende Dschungelkönig wurde?
Schauen wir uns einmal an, wie die Presse dieses Phänomen deutet. Der Stern zum Beispiel kommt zu dem Ergebnis, dass RTL die Ekelshow gesellschaftsfähig gemacht hat.
Der Medienpsychologe Jo Gröbel sagte, dass die Zuschauer von gedämpftem Sadismus geprägt seien. Zitat, dass die Zuschauer mehrmals hintereinander Sarah für die Prüfung ausgewählt haben, kann als gedämpfter Sadismus aus der Anonymität heraus bezeichnet werden.
Ich finde interessant, was die Fernsehkritikerin Claudia Wick im NDR-Medienmagazin Zapp gesagt hat.
Also wir befinden uns ja in diesem Bereich von Fernsehen immer in der Schwierigkeit, entscheiden zu müssen, moralisch entscheiden zu müssen. Machen die Leute das freiwillig, weil sie Lust dazu haben? Ich meine, Menschen springen auch an einem Seil von irgendeiner Klippe runter, weil sie das toll finden. Und wenn sie das tun, dürfen wir dabei zugucken. Das ist die Frage, die diese Art von Fernsehen stellt. Ob man Leute in einen Container steckt oder ob man sie in den Dschungel steckt oder ob man sie singen lässt, obwohl sie das nicht können. Es ist immer dieses voyeuristische Potenzial. Die Zuschauer weiden sich da an etwas. Das finden wir Journalisten einerseits schwierig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dieses Phänomen, dass man dann auch mitberichtet. Es ist auch gar nicht möglich, über diese Formate nicht zu berichten. Und deswegen meandert dann so ein Diskurs zwischen Politik und Medien und Medienpolitik am Anfang dieser Staffel hin und her und weiß nicht so recht, wie man sich dazu verhalten soll. Und wenn dann erstmal 7 Millionen gucken, knicken alle ein. Die Medienprüfer prüfen und stellen fest, dass man das irgendwie nicht verbieten kann, weil wir ein zensurfreies Land sind. Die Politiker stellen fest, dass sie unpopulär sind, wenn sie das verbieten. Und die Kritiker merken, dass die Chefredaktion immer nachfragt, ob man nicht doch mal wieder was drüber machen kann und wollen ja auch Auflage machen und dann kippt das Ganze um in ein großes Ringelpiez mit Anfassen.
Es gab zwar in diesem Jahr Rekordquoten, aber die Werbeblöcke waren doch sehr leer. Laut Medienberichten hat RTL jeden Tag ein Minus von 500.000 Euro gemacht.
Am kommenden Wochenende findet die erste Wetten, dass Ausgabe 2011 statt und das ist dann auch die erste Ausgabe, nachdem beim letzten Mal die Sendung abgebrochen werden musste, wegen des tragischen Unfalls des Kandidaten Samuel Koch.
Er stürzte damals bei dem Versuch, mit Sprungfedern über fahrende Autos zu springen. Er hat jetzt Lähmungen und wird in einer Spezialklinik behandelt.
Das ZDF hat im Januar ein externes Gutachten vorgelegt, welches den Sender entlastet.
Der Biomechaniker Gerd-Peter Brüggemann hat ein sportwissenschaftliches Gutachten zum Unfall erstellt. Er kommt zu dem Schluss, dass die folgenschwere Kollision des Kandidaten durch Fehler in dessen Bewegungsablauf verursacht wurden. Technische Mängel als Unfallursache schloss er aus.
Das ZDF betont, dass kein schuldhaftes Verhalten zu diesem Unfall geführt hat, sondern vielmehr eine Verkettung unglücklicher Zufälle. In Zukunft soll aber auf Risikowetten verzichtet werden. Außerdem will sich das ZDF weiter um Samuel Koch kümmern.
Das war eine Schlammschlacht ohnegleichen. Constantin Neven-Dumonts spektakuläres Ende im Vorstand des Verlags seines Vaters. Im Januar kam raus, er scheidet aus der Führungsriege von Dumont-Schauberg aus, bleibt aber Gesellschafter.
Erst wurde Konstantin Neven Dumont beurlaubt, dann entlassen. Am 30. Juni soll dann richtig Schluss sein. Das Ganze sei einvernehmlich geschehen. Mittlerweile sind ja auch schon ein paar Tage ins Land gegangen und keiner der Streitparteien hat sich zu Wort gemeldet. Scheint dieser skurrile Streit somit ein Ende gefunden zu haben. Immerhin, los ging es ja im Blog des Medienjournalisten Stefan Niggemeier. Dieser beschuldigte Konstantin Neven Dumont unter der Verwendung zahlreicher Pseudonyme hunderte Kommentare verfasst zu haben.
Unterdessen hat Vater Alfred Neven Dumont die Verlagsspitze umgebaut. Er holte seine Tochter Isabella in den Vorstand und ebenfalls Hans-Werner Kilz. Dieser hatte ja bis Ende des Jahres die Süddeutsche Zeitung geleitet.
Die Idee klang super, die wurde Ihnen auch schon im Radio 1 Medienmagazin Ende 2009 vorgestellt, doch jetzt ist sie schon wieder Geschichte. Wir reden von Deutschlands erster individualisierter Tageszeitung, soweit zumindest die Eigenbeschreibung.
Oder macht Pause, wie es die Macher formulieren. Sicher ist jedenfalls, die ursprüngliche Form wird es aber nicht mehr geben.
Da kaum Leser New genutzt haben, erklären wir nochmal das Prinzip. Die Abonnenten konnten sich eine Zeitung aus verschiedenen Quellen zusammenstellen. Ein bisschen Süddeutsche, ein bisschen von der Welt, ein wenig New York Times, dann Tagesspiegel. Hier viel von und davon wenig. Und die Leser in Berlin haben die eigene Zeitung auch ausgedruckt nach Hause geliefert bekommen. Für alle anderen gab es ein E-Paper.
Nur für welche anderen, ja? Laut den Machern von NIO gab es zu wenig Leser. Als Ziel hatte man sich ursprünglich 5.000 gesteckt. Die tatsächliche Zahl kennen wir nicht, aber fest steht, dass das Konzept gescheitert ist. Ähnliche Projekte scheiterten bereits auch.
Die Macher der New überlegen aber künftig ja nicht mehr direkt an Leser das Produkt zu vertreiben, sondern nach der, ich nenne es mal Pause, sich an Großabnehmer zu wenden. Das heißt, Hotels könnten diese Technik dann nutzen, um ihren Gästen eine individuelle Tageszeitung anbieten zu können.
Wie glaubwürdig sind Blogs? Sehr unglaubwürdig, wenn man sich anschaut, was das Schulmaterial dazu hergibt, welches Schülern eigentlich Medienkompetenz vermitteln soll.
Hier ein kleines Beispiel. Es wird eine Szene geschildert, ein Überfall. Und dazu gibt es zwei Berichte. Ein Tageszeitungsbericht und ein Internettext von einem Blogger. Der Zeitungsbericht ist korrekt, der Bloggertext ist voller Fehler.
Die Botschaft ist klar, die blöden Blogger. Aber nein, im Ernst jetzt. Im Begleitmaterial für die Lehrer heißt es, Zitat, beim Blogtext werden die Informationen ungeprüft ins Netz gestellt. Vielleicht hat Bernd einiges missverstanden oder er erinnert sich nicht mehr genau. Fakt aber ist, dass seine Informationen nicht geprüft sind. An dieser Stelle bietet sich auch der Vergleich zu dem Spiel Stille Post an. Auch da gehen Informationen auf dem Weg der Übermittlung verloren. Natürlich können auch Journalisten etwas falsch verstehen, deshalb können in einer Zeitung ebenfalls fehlerhafte Informationen stehen. Sollte dies vorkommen, werden dort in der Regel aber Falschmeldungen korrigiert.
Das Problem bei diesem Unterrichtsmaterial ist, das wurde vom Verband Bayerischer Zeitungsverleger erstellt. Die haben nämlich das Material für die bayerischen Grundschulen erstellt. Es ist natürlich gut, dass man Kinder für den Umgang mit Quellen sensibilisiert, aber wenn jetzt Verleger an Schulen Material verteilen dürfen, das besagt, dass die Zeitung an sich toll arbeitet, der Blogger an sich aber nicht, dann hat das doch schon ein gewisses Geschmäckle.
Der Medienjournalist Stefan Niggemeier bezeichnet das Material in seinem Blog auf jeden Fall als Printpropaganda. Ob die Verlage mit den Blogs je auf einen grünen Zweig kommen, immerhin gehen sich Blogs und Zeitungen bereits seit 10 Jahren auf die Nerven. Vielleicht erleben wir das ja aber auch schon im Februar.
Wir verraten es Ihnen im nächsten Monatsrückblick. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine
mediale Zeit.
Soweit wieder unter dem Rost gekehrt von Daniel Fino und Herrn Pähler. Schade geleitet sie zu dem Nachrichtenupdate bei Radio 1 und anschließend, wie gesagt, Admiral Tuff mit seiner Dancehall-Musik satt zum Entspannen. Und denken Sie natürlich daran, vergessen Sie auch diesmal nicht die Antenne zu erden und die Satellitenantenne analog nur bis zum 30. April 2012. Und im Podcast-Bonus-Track hören Sie jetzt ein Interview mit Ulrich Tegner aus dem Jahre 2003, das Interview aus der Sendung vorhin aus Kabul, glaube ich, sehr gut ergänzt. Ulrich Tegner war zu jener Zeit Korrespondent für das Zweite Deutsche Fernsehen im Irak. Reach out and touch me.
Radio 1 Medienmagazin, Sie erinnern sich ja vielleicht an die Medienmagazin-Ausgabe vom 12. April, als ich während der Sendung bangte, ob ich denn den Bagdad-Korrespondenten des ZDF ans Satellitentelefon bekomme. Er hatte ja zusammen mit seiner RTL-Kollegin Antonia Rados die Meldung erhalten, dass er nominiert sei für den diesjährigen Hans-Joachim-Friedrichs-Preis. Die Verbindung zu ihm kam nicht zustande und ich versprach, das Interview nachzuholen. Das ZDF hat sich wirklich bemüht und hat mir die Gelegenheit gegeben, vorgestern mit ihm zusammenzukommen und folgendes Interview aufzuzeichnen.
Die Schergen des Regimes, die diese Bluttaten begangen haben, leben wahrscheinlich in dieser Stadt. Und wenn mit ihnen abgerechnet wird, dann kann es wieder sehr, sehr blutig werden. Und ich glaube kaum, dass es Gerichte geben wird, die schnell genug sind, um eine private Lynchjustiz zu verhindern. Und das wird eine neue kritische Phase werden.
Olli Tilgner, vielen Dank für heute Abend. Und lassen Sie mich sagen, Sie haben in den letzten Wochen einen famosen Job gemacht. Gruß auch an die Kollegen.
Dass er seinen Job famos gemacht hat, hat man auf jeden Fall dann gespürt, als dann plötzlich die Preisvergabe verkündet wurde. Am 10. April, glaube ich, war das, Ulrich Tilgner. Sie sind für den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis 2003 vorgeschlagen. Hatten Sie auch den Luxus aufbringen können, sich darüber zu freuen? Oder war doch die Ablenkung durch die Ereignisse in Bagdad vielleicht doch größer?
Ja, richtig freuen konnte ich mich darüber nicht, das stimmt. Also es war so, die Situation war ein unglaublicher Druck, denn jeden Tag gab es was anderes. Es gab die Belastung durch die Schlaflosigkeit, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Unendliche Anforderungen und vor allen Dingen das, was man, glaube ich, nicht nachvollziehen kann, wenn man als Fernsehzuschauer die permanenten Live-Auftritte sieht. Ich habe ja versucht, zwischendurch etwas zu tun. Und das war sehr schwierig, weil mein Team ist weggefahren. Ich habe mit Irakern zusammengearbeitet. Das hat zum Teil wirklich toll funktioniert. Aber es war eben einfach sehr, sehr schwierig. Die Reibungsverluste, zum Beispiel eine Fahrt nach Süden, hat 4 Anläufe als Vorgeschichte gehabt. Jeden Morgen um 9 standen wir unten, hatten unseren Wagen fertig und so. Und dann kam wieder die Hiobsbotschaft, man darf nicht fahren. Einmal sind wir losgefahren, dann haben wir das aus Sicherheitsgründen wieder abgebrochen. Und das Ganze ist sehr, sehr anstrengend. Und ich kann natürlich hinterher in 1,5 oder 2 Minuten, und so lang ist ja nun mal nur ein Auftritt, kann ich ja nur kondensiert irgendetwas darstellen. Und da geht es um was anderes. Und ich glaube, darauf habe ich immer sehr geachtet, den Überblick über die Situation behalten durch Augenscheinnahme von dem, was ich gesehen habe, plus Informationen, die ich bekommen habe aus Mainz, von der sogenannten anderen Seite. Was haben die Amerikaner gemacht? Ich musste die militärische Lage analysieren. Ich musste die Befindlichkeit der Bevölkerung analysieren. Und das setzt einem unglaublich zu. Also wie bewerte ich eine Kaffeesituation? Das klingt vielleicht merkwürdig, aber ich habe eigentlich verstanden, dass dieser Krieg absolut entschieden ist, als ich Taxifahrer vor einem Krankenhaus in Hilla gesehen habe und mit ihnen gesprochen habe und die mir von Kämpfen, und zwar von erbitterten Kämpfen, 50 Kilometer weiter westlich berichtet haben, und zwar in der Position eines Zuschauers eines Fußballspiels, der weder für die eine noch für die andere Seite Partei ergreift. Und da war für mich klar, dieser Krieg findet ohne Unterstützung durch die Bevölkerung statt, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann alles kollabiert ist, weil die Soldaten eben gar keine Unterstützung von der Bevölkerung hatten. Und Saddam Hussein hat noch einmal versucht, das nationale Feuer in den Irakern zu entflammen und praktisch auch seine Gegner für einen Kampf gegen die Amerikaner zu gewinnen. Das ist gescheitert, das ist bei den Schiiten gescheitert, das ist bei den Sunniten gescheitert. Aber das muss man irgendwie beobachten und feststellen. Und das kann man eben nicht aus dem Hotel heraus. Und das ist das Anstrengende, wenn man seinen Job ernst nimmt, muss man sehr, sehr viel rumfahren, muss sehr viel mit Leuten sprechen, muss sehr viel beobachten. Und das geht dann auf Kosten des Schlafes und das wird dann in der Summe der Tage unglaublich anstrengend.
Und dann kommt noch wie am 12. April Reporterglück dazu. Wir waren zwar verabredet für das Radio 1 Medienmagazin, aber dann gab es eben die unwahrscheinliche Begebenheit mit einem irakischen Präsidentenberater, der sie gerufen hat über seine Frau. Er möge doch unter ihrem Schutz in sozusagen US-Gefangenschaft geführt werden.
Erstmal seit Beginn der Kämpfe im Irak hat sich ein Mitglied des irakischen Regimes den amerikanischen Truppen gestellt.
Während des Krieges hat Amer al-Sadi mit seiner Frau im Keller gelebt. Denn in diesem Bezirk Bagdads waren die Bombeneinschläge besonders stark. Am Morgen hat Amer al-Sadi in der BBC gesehen, dass die US-Truppen nach ihm fahnden. Seine Frau rät ihm, sich zu stellen.
Wie hat sie denn diese Nachricht erreicht? Was haben Sie da gedacht?
Also erst einmal möchte ich dementieren, dass es Reporterglück war. Ich habe gestern Abend mit den beiden Söhnen von al-Sadi gesprochen und die haben gesagt, wir wussten genau, dass er zu Tilgner geht. Also das war, glaube ich, kein Glück, sondern die haben die Berichterstattung gesehen und haben gewusst, dass ich, oder das ist jedenfalls mein Anspruch, dass ich unbestechlich bin. Und al-Sadi wollte jemanden finden, der dokumentiert, dass er sich den US-Truppen stellt. Das Wort ergibt es ja auch falsch. Es war in seinen Augen ein Stellen. Das Ganze ist ja sehr merkwürdig passiert. Also die Frau hat auf mich gewartet, hat mich um mein Satellitentelefon gebeten. Und ich hatte im Gegensatz zu den anderen Kollegen ein tragbares dabei und habe dann gesagt, ja, selbstverständlich können Sie telefonieren. Sie hatte sich nicht vorgestellt. Und dann hat sie mit ihren Söhnen in Hamburg gesprochen und sagte, und im Übrigen ist mein Mann Dr. al-Sadi. Und dann sage ich, ja, ich kenne ihn und er möchte sich stellen. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich interessant und ja, könnten Sie nicht Aufnahmen davon machen? Und dann bin ich zu ihm gefahren und haben wir das sehr detailliert besprochen, weil dieser Mann wollte, dass es dokumentiert wird, wenn er sich stellt. Er hat Angst gehabt und ich glaube, diese Angst ist zu einem gewissen Teil auch berechtigt, weil er der Auffassung ist, dass er einer der wenigen Leute ist, die belegen und beweisen können, dass Irak keine chemischen und biologischen Waffen besitzt. Und deswegen wollte er, dass die Welt weiß, dass er in der Gefangenschaft der US-Soldaten ist. Gleichzeitig wollte er auch, dass er nicht gefangen genommen wird. Also er ist ein sehr stolzer Mann und er hat gesagt, dass er eben nicht handcuffed, also gefesselt oder nach Möglichkeit noch mit einer Kapuze über dem Kopf von US-Soldaten abgeführt wird. Man konnte ja auch sehen in den Bildern, er hat in keiner Weise sich anders verhalten als sonst und er hat diese Art von Selbstbewusstsein ja auch übertragen auf die Soldaten, die ihm im Übrigen angeboten haben, seine Frau mitzunehmen. Oder sie haben gesagt, eine Person kann ihn begleiten. Dann hat er gesagt, nein, ich möchte allein gehen. Also nochmal zurück, dann haben wir das alles besprochen und die Amerikaner wollten ihn zuerst gar nicht, weil sie gar nicht wussten, dass sie, die Marines wussten eben nicht, dass man nach Leuten fahndet. Dann hat das ZDF festgestellt, dass es tatsächlich so ist. Also ich wurde völlig unsicher, dass sich jemand ergeben will oder sich stellen will, nachdem gar nicht gefahndet wird. Denn die Information hatte ich nur von ihm. Und dann wurde aber das aus Mainz bestätigt und dann kam dann auch der Warrant Officer und dann hat er sich gestellt.
Mehr vom ZDF-Korrespondenten Ulrich Tilgner gleich.
Ja, Uli, Chaos ist wohl nicht ausgebrochen. Die Stadt versinkt nicht in Anarchie, wenn ich dies richtig interpretiere.
Diese Frage ist noch nicht geklärt. Also heute stand es auf der Kippe. Und das kann sehr, sehr schnell gehen. Genauso wie jetzt im Hintergrund wieder gekämpft wird, wenn man die Geschütze und die Einschläge hört. Also es liegt hier die positive Nachricht sehr, sehr nah an der negativen.
Sie wirken so hanseatisch reserviert. Sie stammen aus Bremen zwar, aber dennoch, auch wenn man Sie im Fernsehen sieht, Sie stehen ziemlich unspektakulär im Bild. Sie haben auch das an, was Sie jetzt hier in diesem Interview anhaben, Sakko und Oberhemd. Manchmal haben Sie das Sakko beiseite gelegt. Sie sind also nicht dieser Abenteuerjournalist, der in Military-Look oder in Adventure-Kleidung das Dramatische einer Situation sucht. Sie sind reserviert, Sie sind distanziert, Sie sind kühl analytisch. Wie viel ist davon innere Persönlichkeit und wie viel ist Kalkulation, um dem Zuschauer nicht die Aufmerksamkeit von der Geschichte zu nehmen?
Also das hat sicherlich viele Aspekte. Zum einen geht es ja darum, die Show zu verhindern. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Leute mit Splitterschutzwesten und oder Camouflage-Klamotten, würde ich sagen, vor der Kamera stehen, aber die Kameraleute völlig normal in T-Shirts die Aufnahmen machen, dann ist das Ganze schon sehr lächerlich. Also so etwas möchte ich nie machen. Das ist das eine. Also die Show finde ich falsch, sie lenkt wirklich ab. Das zweite ist, ich glaube auch, dass man in der Tat durch sein Auftreten nicht ablenken darf. Also der Show-Effekt selbst lenkt von, und gerade in einem Krieg, von der wirklichen unglaublichen Schwierigkeit ab. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Sohn vollkommen irritiert war, als ich einen US-Soldaten interviewt habe, eine Stunde, nachdem das Saddam-Standbild gestürzt wurde.
Damit gehen wir nochmals zurück nach Bagdad und zwar direkt zu meinem Kollegen Ulrich Tilgner vor Ort vor dem Palestine Hotel. Und ich sehe, Sie haben einen Gesprächspartner.
Ja, das ist der Sergeant Jerry March aus Kalifornien. Er ist hier mit der 3. Infanteriedivision vorgerückt. Und meine erste Frage ist an ihn, wie er
denn hierher gegangen ist, ob es nicht sehr gefährlich war. It was dangerous to arrive to this point today.
Well, I have to tell you, going through all the cities that we
also dazu muss ich sagen, die Städte, die wir jetzt alle durchquert haben, das war natürlich immer mit einer gewissen Gefahr verbunden.
Mein Sohn hat gesagt, du hättest diesen Soldaten nicht so interviewen dürfen. Ich fand es aber ausgesprochen angemessen, zu erfahren in der Sekunde, was hat dieser Mann erlebt? War es schwierig, zu diesem Platz zu kommen? Und es kann nicht meine Aufgabe sein, selbst wenn ich kritisch gegenüber dem Vorgehen der US-Armee bin, dass ich jetzt Fragen stelle, die das Selbstbewusstsein dieses Soldaten hinterfragen. Ich muss erst einmal wissen, wie fühlt er sich? War es schwierig? War es nicht schwierig? Und so würde ich auch meine Aufgabe sehen. Sie müssen in einer Nachrichtensendung in anderthalb Minuten Eindrücke vermitteln, die Sie 24 Stunden aufgesogen haben. Das muss in einer Minute in vier Sätzen, muss es abgelassen werden und trifft dann Millionen. Noch anders als der Rundfunk. Der Rundfunk wirkt durch die Permanenz, Fernsehen ist sehr, sehr kondensiert. Und ich glaube, wenn man da dann anfängt zu rhetorischen Tricks zu greifen oder zu spektakulärem Auftreten oder zu Eitelkeiten, lenkt das wirklich von dem Ernst der Situation ab. Und es mag norddeutsch sein bei mir oder wie auch immer, aber ich glaube, das hat auch die Geschichte, also das hat auch meine berufliche Erfahrung mit sich gebracht, dass ich weiß, wie schwierig die Situationen sind und dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, zu frohlocken, weil man irgendetwas erkennt, weil eine Stunde später kann man etwas völlig Falsches gesagt haben. Zum Beispiel der Beschuss des Hotels Palestine. Da habe ich einen Bericht für einen Rundfunksender gemacht und habe auf fünffache Fragen der Moderatorin immer wieder gesagt, es waren irakische Panzergeschosse. Also dass es ein Panzergeschoss war, habe ich erkannt. Aber ich habe immer wieder gesagt, für mich sind es Iraker. Und 20 Minuten später, und das war eine Voraufzeichnung, die Sendung war noch nicht mal gesendet, war mir klar, es war ein US-Panzer. Und dieses Risiko muss man eingehen und das kann man nicht spektakulär machen. Man muss immer damit leben, dass man einen Fehler macht. Und ich glaube, von da aus, wenn man es ernst meint, reduziert man sich auch selbst sehr stark.
Weil Sie das Interview mit dem amerikanischen Soldaten angesprochen haben am 9. April, da habe ich irgendwie ein Leuchten in Ihren Augen gespürt. Sonst waren Sie immer, wie Sie gesagt haben, distanziert, sachlich und haben sich nichts anmerken lassen. Aber wie nah ist Ihnen der Krieg wirklich gegangen? Was ist davon Fassade gewesen und was war das, was Sie in diese Krisenregion gebracht hat? So etwas wie eine professionelle Neugier bei Entwicklungen dabei zu sein, die zwar gefährlich sind, aber die vielleicht hochspannend sind.
Ja, also ich kann sagen, ich war selten, glaube ich, in meinem Leben so erleichtert. Ich hatte von Anfang an, wusste ich, irgendwann kommen die Soldaten und ich hätte immer gemischte Gefühle gehabt. Aber in der Sekunde, in der sie damals kamen, haben sie mir eine unglaubliche Erleichterung gebracht. Also noch eine Stunde vorher hatte ich die wahrscheinlich größte Angst in meinem Leben. Da begann die Plünderung, es standen Jugendliche vor der Lobby des Hotels und mein Notplan griff nicht. Ich hatte den Kontaktmann, der mich eigentlich genau in dieser Situation hätte wegbringen sollen, habe ich nicht gefunden. Und ich war schon in einer Situation von Panik und ich habe auf diese Panzer gewartet. Und wenn sich das dann in dem Glanz meiner Augen wieder gespiegelt hat, dann, also für mich war eigentlich der Krieg auf der militärischen Ebene beendet und eine neue Phase Iraks begann. Dass das dann nicht so war, war hinterher auch eine umso größere Enttäuschung und ich war auch sehr wütend über diese Entwicklung, weil die USA das eben zugelassen haben, dass die Marines, die sehr diszipliniert sind, sehr gut trainiert sind, dass sie nicht gegen die Plünderer eingeschritten sind.
Bleibt noch die Frage, was sie treibt, in solche Situationen zu gehen und dann darüber zu berichten.
Ich bin 1979 in den Iran gegangen, oder 1978, um über die Islamische Revolution zu berichten. Es war so, dass damals Graf Lambsdorff gesagt hatte, der Schah bleibt. Und da habe ich damals in der Frankfurter Rundschau Artikel geschrieben, der Schah geht. Da habe ich eigentlich angefangen, über diese Region oder damals über den Iran zu berichten und hatte mein Selbstverständnis eigentlich daraus, dass ich sagte, ich möchte über die sozialen Bewegungen und über die politischen Veränderungen berichten. Und mir war damals überhaupt nicht klar, dass ein Großteil der Veränderungen in der Region durch Kriege passieren würden. Also damals war es ja die erste Revolution in einem Land ohne direkte kriegerische Zusammenhänge. Also es gab Revolutionen weltweit, immer nach Kriegen oder vor Kriegen, aber die islamische Revolution im Iran war eigentlich die erste Revolution ohne einen Krieg. Und ich bin von da aus eigentlich als Beobachter und Berichterstatter über soziale Bewegungen gestartet, dass das dann mehr und mehr zu einer Berichterstattung über Katastrophen, Bürgerkriege und Kriege führen würde, konnte ich damals nicht ahnen. Also ich gehe jetzt auch in den Irak, um über den Wiederaufbau oder über das Scheitern des Wiederaufbaus im Irak zu berichten. Ich bin kein Kriegs- und kein Krisenberichterstatter. Ich bin ein Berichterstatter über den Nahen und Mittleren Osten seit 25 Jahren und das werde ich auch bleiben.
Das Interview. Radio 1. Nur für Erwachsene.